Deutschlandfunk. Der Tag.
Hattest du schon mal in einem Gespräch oder an einem bestimmten Ort das Gefühl,
das kenne ich doch irgendwoher?
Du weißt genau, was dein Gesprächspartner nun als nächstes sagen wird oder wie der Ort um die Ecke genau aussieht, auch wenn du noch gar nicht da warst. Ein Déjà-vu. Und so gut wie jeder ist fähig, ein solch vertrautes Gefühl zu erleben.
Ein ziemlich vertrautes Gefühl sogar. Danke, liebes YouTube-Erklär-Videoteam. Habe ich jedes Mal ganz stark, wenn ich höre, wie die EU bei jedem Schiff mit Geretteten an Bord wieder neu anfängt zu diskutieren, wo die Menschen denn jetzt hin sollen. Lifeline, Alan Kurdi, Sea-Watch 1, 2, 3. Dass das nicht die Lösung ist, wissen auch die Außenminister in Brüssel. Wie aber sehen Alternativen aus? Das lasse ich mir später erklären, aber erstmal wird hier im Podcast gezählt. Moment. So, das bleibt, das muss schließen, das bleibt, das muss schließen und das auch noch. Mehr als die Hälfte der Krankenhäuser in Deutschland soll weg. So lautet zumindest die Empfehlung einer neuen Studie der Bertelsmann Stiftung zum Wohl des Patienten. Aber ist weniger wirklich mehr? Der Tag am 15. Juli 2019 mit Sarah Zerback. Hi. Starten wir mal hier mit ein bisschen Mathe. Rund 1400 Krankenhäuser gibt es jetzt in Deutschland. 800 davon sollen schließen, bleiben etwa 600. Puh, das steht unterm Strich in einer aktuellen Bertelsmann-Studie als Empfehlung. Das ist ja meine Hausnummer. Martin Winkelheide, Kollege mit medizinischem Sachverstand hier im Haus, hat sich die Mühe gemacht, die mal komplett unter die Lupe zu nehmen, diese Studie. Martin, schön, dass du hier bist. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Jetzt habe ich verstanden, besser versorgt sind wir alle mit weniger Krankenhäusern. Wie wird das begründet?
Ja, es ist ja schon eine dramatische Absenkung, die da vorgeschlagen wird. Im Moment gibt es so knapp 1400 Kliniken und die sagen in der Studie, das geht auch mit 600 Kliniken. Da schluckt man erstmal und denkt, hups, wie soll denn das gehen? Wenn man sich das durchliest, dann klingt das erstmal alles recht plausibel. Also sie sagen, größere Krankenhäuser sind besser, weil sie einfach mehr Erfahrung haben in den jeweiligen Fachdisziplinen, weil sie in der Lage sind, im Notfall genau das Richtige zu tun. Also zum Beispiel bei einem Verdacht auf einen Herzinfarkt dann auch tatsächlich eine Herzkatheteruntersuchung zu machen, zu gucken, gibt es da Engstellen im Versorgungssystem des Herzens und können wir das direkt aufdehnen, oder bei einem Verdacht auf einen Schlaganfall. Das ist eben eine speziell ausgerichtete Stroke Unit, also eine Spezialeinheit für eine neurologische Spezialeinheit eben für Schlaganfälle gibt. Und so deklinieren die das durch für alle Fachrichtungen. Das gilt dann auch für geplante Operationen, wo man natürlich dann sagen kann, ja, wenn ein Arzt einen Eingriff besonders häufig macht oder eine Klinik einen Eingriff besonders häufig macht, dann wird er auch besonders gut sein, weil er eben auch Komplikationen im Vorfeld schon erkennt und abwenden kann. Also insofern, das liest sich erstmal logisch.
Okay, gibt es denn da feste Kriterien für die Qualität oder bleibt das so ein bisschen offen? Also ich meine, wie viele Operationen muss man da gemacht haben und so? Also legen die das genau fest oder?
Nein, nein, in der Studie wird das nicht festgelegt. Das legen ja in der Regel die Fachgesellschaften fest. Aber man kann natürlich bei einer Klinik schon sagen, wie ist die technische Ausstattung? Also können die überhaupt im Notfall richtig reagieren? Sind die entsprechend ausgerüstet und funktioniert das? Und gibt es rund um die Uhr eine Facharztversorgung? Und wenn man sich die Landschaft der Kliniken anguckt, dann sieht man tatsächlich, viele Kliniken sind sehr klein. Es gibt nicht rund um die Uhr Facharztbetreuung und sie kommen auch nicht auf die kritische Menge bei bestimmten Eingriffen. Also insofern wird es tatsächlich in Zukunft wahrscheinlich einen Schrumpfungsprozess geben, also dass vollkommen unrentable Kliniken irgendwann dicht machen werden. Die Frage ist, ob das dann auf so ein Szenario hinausläuft, wie in der Studie angesprochen. Also die sagen, eigentlich gibt es nur zwei Kriterien oder zwei Kategorien von Krankenhäusern. Die nennen das Krankenhäuser der neuen Normalversorgung oder Grundversorgung und eben Häuser der Maximalversorgung. Das sind in der Regel Universitätskliniken. Die gibt es ja heute auch schon. Und dann haben sie in der Modellregion Köln, Leverkusen und angrenzende Gebiete geguckt, was würde denn passieren, wenn man die Landschaft umstrukturieren würde und eben viele Kliniken dicht machen würden. Was würde das bedeuten für die Erreichbarkeit, für die Patienten?
Ja, bisher heißt es ja, innerhalb von 30 Minuten soll ich in mein Krankenhaus kommen können, ne? Egal wo ich bin in Deutschland. Könnte dann schwierig werden, oder?
Nein, in der Region Köln-Leverkusen, so wie die das ausgerechnet haben, da wäre das nicht kritisch. Aber kritisch wäre das natürlich im ländlichen Bereichen, also da, wo eben nicht die Klinik sowieso schon nicht um die Ecke ist. Und wenn man dann überlegt, das Haus ist zu klein, wir machen es dicht, dann können sich die Fahrtwege plötzlich verdoppeln. Und das ist dann auch nicht nur einfach eine Frage, schaffen wir noch ein paar Helikopter an, um die Leute dann ins Krankenhaus zu fliegen. Also das wäre dann auch nicht die Alternative.
Ja, und das wäre, also ich meine...
Ich wollte noch einen Punkt sagen. Und Köln, Bonn, Leverkusen ist vielleicht auch ein schlechter Bereich, der da gewählt worden ist. Denn hier gibt es ja nicht nur viele Krankenhäuser, sondern es gibt auch viele Universitätskliniken um die Ecke. Das heißt auch Krankenhäuser der Maximalversorgung. Allein in Köln sind es ja zwei. Also es gibt Meerheim sozusagen als Universitätsklinik der Universität Wittenherdecke. Es gibt die Uniklinik in Köln. Die Universitätsklinik Bonn ist nicht weit. Die Universitätsklinik Düsseldorf ist nicht weit.
Also ich muss mir keine Sorgen machen. Ich merke schon.
Also hier in der Region muss man sich nicht unbedingt Sorgen machen.
Aber wo ist besonders kritisch?
Na, wenn man sich das in Ostdeutschland anguckt oder in Niedersachsen, da sieht das schon ganz anders aus. Und dann sind das auch weite Strecken, die da zurückzulegen sind.
Ja, beim Schlaganfall hilft mir dann auch nicht, wenn der Arzt
ankomme. Ich meine, da muss man nicht sofort in die Uniklinik, aber es reicht ja eben, dass man ein Krankenhaus in der Nähe hat oder erreichbar hat, was eben eine gute Versorgung gewährleistet und vor allen Dingen auch innerhalb von kurzer Zeit, denn ein Schlaganfall ist ja tatsächlich auch was, da kann man eine Menge machen, vorausgesetzt man macht es schnell.
Ja. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und was ich gerade noch gedacht habe, also Angehörige müssen mich auch besuchen können, ist auch noch so ein Punkt. Ne?
Genau. Ja. Und da heißt es in der Studie so etwas lakonisch, ja, da müsste man vielleicht auch so einen gewissen Bring-Service noch neu strukturieren. Die Frage ist, wie sollen das aussehen? Ganz praktisch. Ne?
Gibt es darauf denn Antworten in der Studie? Oder?
Nee, ich meine, wenn man das wirklich mal zu Ende denkt, was da drin steht, dann heißt das ja nicht nur, dass bestehende Krankenhäuser dicht gemacht werden, sondern man müsste ja genau da, wo weiße Flecken sind, dann auch neue Krankenhäuser bauen. Und das Krankenhaussystem ist ein sehr komplexes und es ist ein historisch gewachsenes. Und ich weiß nicht, wie das gehen soll, dass man dann plötzlich eben große Versorgungszentren auf dem Land baut. Wer soll das finanzieren? Wer soll das machen?
Finanzieren, organisieren, also mal eben die Krankenhauslandschaft umstrukturieren, das wird nichts.
Es ist, es sind viele gute Gedanken, die da ausgeführt werden in der Studie, aber sie laufen natürlich auch ein bisschen nach ökonomischen Kriterien. Also was in der Studie zum Beispiel überhaupt nicht berücksichtigt wird, wer ist denn eigentlich Träger von den Krankenhäusern? Also und in den Ballungszentren sieht man das ja auch, dass Kliniken sich zu Verbünden zusammenschließen und eine Spezialisierung schon von sich aus einrichten. Also dass dann ein Krankenhaus Kardiologie macht, also Herzerkrankungen macht, das andere Krankenhaus ist dann spezialisiert auf Magen-Darm-Erkrankungen und ein drittes Krankenhaus dann auf Alterserkrankungen, also auf die Geriatrie. Das ist ja, die Krankenhäuser haben ja schon reagiert. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es ja eine Menge auch privater Mitspieler im Gesundheitsmarkt. Und da werden Krankenhäuser betrieben, auch unter dem Gesichtspunkt, dass man mit Medizin Geld verdienen will und kann. Und das sind häufig eben Krankenhäuser, die bestimmte Bereiche anbieten, mit denen sich Geld verdienen lässt, zum Beispiel Herzmedizin oder dass dann eben besonders viele künstliche Kniegelenke und Hüftgelenke eingesetzt werden, aber andere Bereiche in der Medizin, sage ich mal, etwas unterbelichtet sind.
Müsste also gesteuert werden.
Dass man Schwierigkeiten hat, einen guten Rheumatologen zu finden zum Beispiel. Und die Frage ist, wer soll denn sowas steuern?
Ja, aber die werden sich ja auch nicht selber abschaffen. Und
also was hier vorgeschlagen wird, ist ja eine Konzentration, dass man sozusagen mit dem Rasenmäher die Landschaft ein bisschen auflichtet. Aber die Frage ist, wie strukturiert sie sich denn neu? Was sind denn da wer lenkt da eigentlich? Und da stellt sich für mich eine ganz grundsätzliche Frage, macht das überhaupt Sinn, sich tatsächlich nur den Krankenhausbereich alleine anzugucken? Sondern müsste man nicht vielleicht andersrum denken? Also wie viele Menschen leben in der Region? Was sind da besonders verbreitete Krankheiten? Wie sorgen wir dafür, dass die Menschen adäquat, vernünftig behandelt werden? Und da kann man eben nicht nur den Krankenhausbereich sich angucken, denn dann muss man auch gucken, wie sieht denn die ambulante Versorgung aus? Denn eine Frage ist ja, wie kommen die Menschen ins Krankenhaus rein? Die Studie sagt...
Ein Helikopter hast du vorhin schon genannt.
Ja, also die Studie hat sich auch angeguckt, oder ist zu dem Schluss gekommen, es gibt nicht nur zu viele Krankenhäuser, sondern sie sagen, auch zu viele Patienten werden überhaupt im Krankenhaus behandelt. Vieles von dem, was im Krankenhaus gemacht wird, könnte eigentlich auch im ambulanten Bereich gemacht werden.
Wenn es also, ein Hausarzt gäbe, ne?
Ja, oder also auch tatsächlich ambulante Operationen zum Beispiel. Aber solche Strukturen gibt es vielleicht im städtischen Bereich noch. Da gibt es sozusagen große Praxen, die dann auch die Möglichkeit haben zu operieren. Und dann auch ein paar Betten haben und die machen bestimmte Eingriffe nur, ganz wenige ausgewählte und die machen die 8 Stunden am Tag, da ist die Qualität dann auch gesichert und alles ist gut. Das gibt es in der Stadt, aber das gibt es nicht auf dem Land. Das heißt, solche Strukturen müssten komplett neu aufgebaut werden.
Also weniger Krankenhäuser, hilft das irgendwie beim Personalmangel oder geht die Rechnung gar nicht auf?
Das ist eine Idee, die die haben, die Autoren, und sagen, wir haben heute schon einen Facharztmangel, wir haben Mangel beim Pflegepersonal. Und wenn man die kleinen Häuser abschafft, die ganz kleinen Häuser, dann verteilt sich das neu. Also dann gehen die alle in die größeren Kliniken und da ist dann die Versorgung qualitativ besser. Also es gibt dann mehr Pflegekräfte und es gibt eben tatsächlich Ärzte rund um die Uhr. Da werden Kliniken in der Größe angepeilt von 500 Krankenhausbetten. Also heute im Durchschnitt sind die meisten Krankenhäuser, haben weniger als 300 Betten. Mhm. Ja, und bei den Universitätskliniken müsste auch nochmal heftig ausgebaut werden. Da ist so eine Zielgröße irgendwas 1500 Betten. Das ist eine Menge. Mhm. Also das heißt, was wäre das eigentlich für eine Landschaft, die da entsteht? Das wären, ich will nicht sagen Gesundheitsfabriken, aber das wären recht große Kliniken. Und da ist dann die Frage, ist das dann eigentlich das, was die Patienten wollen? Also das eine Problem ist ja, können mich meine Angehörigen besuchen? Das ist das eine Problem. Das andere ist, das ist ein Betrieb, mit dem ich mich identifizieren kann, wo ich mich gut aufgehoben fühle. Und wenn man sich im ländlichen Raum umhört, dann sagen viele, ja, mir ist das wichtig, dass es eine Klinik um die Ecke gibt. Also, oder nicht um die Ecke, aber in 20 Kilometer Entfernung zumindest.
Also ein bisschen Heimatgefühl, das Argument hatte ich auch gehört.
Genau, und man könnte ja andersrum argumentieren und sagen, ja, natürlich ist das ein Problem, wenn es viele kleine Kliniken gibt auf dem Lande, die möglicherweise auch nicht immer nach den optimalen Standards arbeiten, aber was können wir denn machen, dass sie nach den Standards arbeiten und wie können wir sie finanziell so unterstützen und ausbauen? Wie viel ist uns die Gesundheit unserer Menschen in der Region wert? Mhm. Das wäre eine andere Frage. Also muss man mit Gesundheit sozusagen Geld verdienen oder geht es darum, die Menschen gut zu versorgen und wohnortnah zu versorgen? Das sind zwei Dinge, die widerstreiten sich.
Da läuft was ziemlich schief, wenn immer wieder Menschen im Mittelmeer ertrinken. Zumindest in diesem Befund sind sich mehr oder weniger alle irgendwie einig in der EU, also alle, die da was zu sagen haben. Führt aber nicht dazu, diese humanitäre Krise gemeinsam zu lösen. Die Knackpunkte, die bleiben nämlich. Wer hat das Recht, nach Europa zu kommen? Auf welchem Weg? Und schließlich, in welchem Land genau dürfen er oder sie dann bleiben? Helge Schwierz forscht genau zu solchen europäischen Fragen rund um Migration, Seenotrettung und Flüchtlingsaufnahme, und zwar am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Uni Osnabrück. Hallo Helge.
Ja, hallo nach Köln.
Also wie gesagt, ich habe das alles schon mal irgendwie so ein bisschen gehört, habe eine Art Déjà-vu, du auch?
Ja, irgendwie schon. Die Diskussionen, die aktuell geführt werden, jetzt auch anlässlich des Treffens in Brüssel, sind sicherlich nicht neu. Das liegt aber vor allem daran, dass die Europäische Union und auch ganz stark dabei Deutschland halt militarisierte Grenzkontrollen errichtet hat, die es halt für Menschen auf der Flucht erforderlich machen, diese gefährlichen Wege in Kauf zu nehmen. Und deswegen sterben tatsächlich auch seit Jahren tausende Menschen auf dem Mittelmeer bei der Überfahrt. Und das führt dann immer wieder dazu, dass groß auch diskutiert wird in den Medien, zum Beispiel 2013, als es da ein Unglück vor der Insel Lampedusa gab. Da wird schnell nach Lösungen gesucht, aber tatsächlich konnten solche Lösungen nie gefunden werden, weil die Europäische Union da es bislang nicht geschafft hat, sich auf Ansätze zu einigen, die über eine Kriminalisierung hinausgehen. Und aktuell, auch was jetzt in der Debatte ist, das kann da nur ein erster Schritt sein. Aber eine nachhaltige Lösung ist es sicherlich nicht.
Ja, es werden ja jetzt mehrere Dinge sozusagen aktuell da in Brüssel auch diskutiert. Zum einen haben wir ja den Vorschlag unseres Außenministers von Heiko Maas, der ja sagt, woran es vor allem scheitert, ist, dass es eben kein festes Kontingent gibt. Also dass es immer wieder an dieser Verteilung der Menschen scheitert, die im Mittelmeer gerettet wurden und dann ja irgendwo auch hin müssen. Gibt es denn jetzt dann endlich da Bewegung und diese Koalition der Willigen, von der jetzt alle sprechen? Also bewegt sich da tatsächlich was?
Ja, da müsste sich jetzt auf jeden Fall bewegen. Das ist auch absolut höchste Zeit. Deutschland selber könnte da halt deutlich viel mehr tun und Flüchtende direkt aufnehmen, Flüchtende, die aus Seenot gerettet wurden, aber auch darüber hinaus in der ganzen Frage von Flucht und Migration mehr Verantwortung übernehmen und sichere Wege nach Deutschland zu ermöglichen.
Das ist ja das zweite Stichwort, da eben andere legale Fluchtwege schaffen, beziehungsweise ja wirklich klären, wie Menschen eben nicht die gefährliche Überfahrt übers Mittelmeer antreten müssen, um nach Europa zu kommen. Wie könnten die denn ganz praktisch aussehen, diese Alternativen? Dann mit dem Flieger von Libyen aus direkt nach Europa oder wie soll das aussehen?
Ja, das wäre sicherlich eine sehr naheliegende und praktikable Möglichkeit, dass Menschen einfach ein Flugzeug nehmen. Und die meisten Flugreisen sind billiger als die gefährlichen Routen über das Mittelmeer. Aber dass das nicht geht, das liegt auch einfach an den Visasystemen, die es halt für Menschen aus dem globalen Süden nicht möglich machen, überhaupt ein Visum nach Deutschland zu bekommen und die deswegen von den Fluggesellschaften daran gehindert werden, die Flugzeuge zu betreten.
Ja, da müsste einiges für anders werden. Also es müsste ja dann auch schon außerhalb Europas dann vor Ort der Status geprüft werden. Wie könnte sowas aussehen?
Naja, also was grundlegend geändert werden müsste, ist ja tatsächlich erstmal dieses Visasystem. Also die Frage ist, warum darf ich als europäischer Bürger mit einem deutschen Pass eigentlich die ganze Welt bereisen, während BürgerInnen vieler anderer Staaten nicht nach Deutschland einreisen dürfen? Also langfristig müsste das ganze Visasystem geändert werden, weil sich hier einfach eine globale Ungleichheit festgeschrieben hat. Und dann gibt es natürlich noch kurzfristigere Lösungen und die könnten halt so aussehen, dass zum einen halt mehr legale Flüchtlingsaufnahmeprogramme durch die Staaten initiiert werden, so etwas wie das Resettlement, was vom UNHCR organisiert wird. Und diese Wege können natürlich aber immer nur zusätzlich sein, weil sie immer noch in geringem Umfang Menschen auf der Flucht die Einreise nach Deutschland ermöglichen. Das andere ist, dass die Migrationswege nach Deutschland in die Europäische Union nicht mehr in demselben Maße illegalisiert werden dürfen, wie es jetzt der Fall ist.
Was heißt denn das konkret? Also da ist zum Beispiel jetzt immer von diesen Ausschiffungsplattformen die Rede. Kann ich mir erstmal nichts drunter vorstellen. Wie sollen die aussehen?
Ja, das mag zuerst ganz gut klingen, Ausschiffung. Also eine Lösung wäre es ja tatsächlich, wenn es einfach Fähren geben würde für Menschen, die auf der Flucht sind, die damit eine Fähre von nordafrikanischen Ländern in südeuropäische Länder rüberfahren und dann in einem europäischen Land ihrer Wahl auch einen neuen Lebensmittelpunkt finden können. Aber was sich hinter dem Begriff verbirgt, ist doch eher die Diskussion um Auffanglager außerhalb der Europäischen Union, in denen dann Migrantinnen kaserniert werden und in denen dann Lager, in denen nur wenige auserwählt werden, dann tatsächlich als Flüchtlinge nach Europa zu kommen.
Und diese Lager gibt es ja schon, ne?
Also ja, genau. Also diese solche Lager gibt es ja schon, wo in der Kooperation mit Deutschland, mit der Europäischen Union massive Menschenrechtsverletzungen passieren, unter anderem in Libyen. Und solche Auffanglager jetzt unter EU-Regie direkt zu errichten, würde auch keine wirkliche Lösung bringen, weil dann Menschen, die dringend nach Europa wollen und müssen, dann doch wieder andere Wege sich suchen werden und müssen.
Und diese Kontingente, da müssen wir vielleicht doch nochmal nachhaken, weil das ist jetzt so der Vorschlag vom Bundesaußenminister, der ist auch nicht ganz neu, also darüber wurde ja immer mal wieder geredet. Da kommt ein Gegenargument ja sehr schnell, zum Beispiel, habe ich jetzt heute wieder gelesen, aus dem Lager der AfD, dass eben der Vorwurf kommt, Maas forciere damit illegale Migration, der berühmte Pull-Faktor wird wieder genannt, dass damit Deutschland dann Schlepper unterstützt. Das sind ja alles Argumente, die in der Diskussion immer wieder auftauchen. Greifen die?
Ja, das sind ja auch Argumente, die auch von der CSU und von anderen Parteien kommen. Und dass dieses Argument überhaupt in der Debatte ist, ist auch ein Zeichen bereits in der menschenverachtenden Politik, denke ich. Dass sozusagen die Seenotrettung, die Rettung von Menschen aus der Seenot als eine politische Frage in diesem Sinne zur Debatte stehen könnte, dann so aufgeworfen wird.
Weil, das musst du vielleicht auch wissenschaftlich untermauern, dieser Pull-Faktor, da gibt es ja Gegenargumente gegen, ne?
Genau, da gibt es auch Studien, die da deutlich dagegen sprechen, dass jetzt die Seenotrettung kein Pull-Faktor in diesem Sinne ist.
Also dass nicht mehr Menschen in ein Boot steigen, nur weil sie wissen, dass sie gerettet werden, ne? Vielleicht nochmal so zur Erklärung, ja.
Genau. Und umgekehrt ist es ja einfach so, dass alle, die zur See fahren, sind dazu verpflichtet, Menschen aus Seenot zu retten. Und deswegen sollten diese Argumente gar nicht zur Debatte stehen.
Ja gut, tun sie immer noch, genauso wie die Unterstützung der Schlepper. Was hältst du davon? Also ist das was du gelten lässt in der Debatte, dass man halt mit diesen Ideen, mit diesen humanitären Verteilungen auch die Schlepper unterstützt?
Diese Diskussion Diskussion um Schlepper ist halt eigentlich auch eine Scheindiskussion. Und es ist auch ein Punkt, einer der wenigen Punkte, auf die sich tatsächlich die europäischen Mitgliedstaaten bislang einigen können, dass die Schlepper das Problem sind. Und das ist eigentlich an sich sehr problematisch, weil die Bekämpfung der Schlepper die Fluchtrouten nur noch teurer und gefährlicher macht, weil natürlich dann andere Wege gefunden werden müssen. Zum anderen lenkt das aber auch davon ab, dass die Europäische Union selber die Geschäftsgrundlage für Schlepper liefert, weil die Europäische Union halt Grenzen massiv ausgebaut hat, in Staaten außerhalb der Europäischen Union vorgelagert hat, sodass einfach Menschen auf der Flucht darauf angewiesen sind, auch die Dienstleistungen von Schleppern dann zu gebrauchen.
Also klingt doch so ein bisschen nach, wir schieben mal die Verantwortung von links nach rechts und wieder zurück.
Genau, und halt weg von der eigentlichen Verantwortung, die doch Deutschland, die Europäische Union da selber trägt.
Was hältst du von Vorschlägen wie retten, aber dann quasi nochmal zum Ausgangspunkt der Reise zurückschicken? Das hat ja jetzt der FDP-Chef Christian Lindner zum Beispiel vorgeschlagen. Also
ich wundere mich da überhaupt auch, warum viele Vorschläge von Politikerinnen sich dann schon außerhalb tatsächlich der doch bestehenden Rechtsordnung bewegen, weil wenn Schiffe Flüchtende aus Seenot aufnehmen, Menschen aus Seenot aufnehmen, dann sind sie dazu verpflichtet, diese in einen sicheren Hafen zu bringen. Und wie bekannt ist, sind halt die Häfen beispielsweise in Libyen keineswegs sicher. Und deswegen sind solche Vorschläge eigentlich, widersprechen die auch schon dem geltenden Recht.
Und doch bleibt ja dann so ein bisschen die Grundsatzfrage, was passiert denn mit den Menschen, die eben keinen Anspruch auf Asyl haben? Wie könnte man das denn lösen?
Ja, das ist sowieso die Frage, was ist ein Anspruch auf Asyl und wie wird halt dieser identifiziert? Ich denke, dass diese Trennung auch in die Menschen, die jetzt anerkannte Flüchtlinge sind und welche, die jetzt nicht als Flüchtlinge anerkannt sind, dass sie selber höchst problematisch sind, weil sich die Gründe, warum Menschen sich auf den Weg machen, meist sehr stark verflechten. Also das können ökonomische Gründe sein, das können Kriege sein, das kann aber auch der Wunsch sein, an einem neuen Ort sein Leben weiterzuführen. Und hier muss man, finde ich, auch erstmal überhaupt davon ausgehen, welche Rolle doch wir haben als Menschen mit einem deutschen Pass, wo wir überall hinreisen können und in welchem Ausmaß das eigentlich legitim ist, das anderen abzusprechen.
Du hast vorhin schon so die Zivilgesellschaft und das Engagement angesprochen. Jetzt gibt es ja durchaus Kommunen, die würden Geflüchtete oder Gerettete aus dem Meer aufnehmen, wenn sie denn dürften. Also in Italien gibt es das, auch so trotz Salvini, und in Deutschland bei uns auch. Warum kommen die manchmal nicht zusammen? Also die Menschen, die Hilfe brauchen und diejenigen, die da gerne solidarisch wären.
Ja, das stimmt, dass da interessanterweise die Städte oder überhaupt lokale Zusammenhänge einen wichtigen Ansatzpunkt bieten, um Alternativen denkbar und praktikabel zu machen, die halt über diese antimigrantische Politik hinausgehen, die von den Nationalstaaten gerade gepusht wird. Und das gibt es in Italien, in Spanien, in vielen europäischen Ländern. Auch in Deutschland gibt es ja die Bewegung Seebrücke, wo sich Städte zu sicheren Häfen erklärt haben. Es gibt auch die solidarischen Städte, die Solidarity Cities, und viele Initiativen, die aus dem Lokalen heraus sagen, wir würden hier auch einfach deutlich mehr Geflüchtete aufnehmen. In unserer Stadt ist Migration eine Realität. Es gehört auch einfach zum Leben dazu. Und wir sind bereit, dass mehr Leute zu uns kommen. Und das scheitert dann tatsächlich aber doch auch an der Bundesebene, weil doch die Frage über die Einreise da eine Bundessache ist und da Bundeskanzleramt und Innenministerium das bislang aussitzen, ignorieren und sich querstellen. Und trotzdem glaube ich, dass da weiter Bewegung reinkommen kann, wenn sich halt eben die solidarischen Städte und Kommunen weiter vernetzen. Oder man vielleicht auch guckt noch über die einzelnen Staaten hinaus, welche europäischen Formen von der translokalen Zusammenarbeit es da geben könnte.
Du bist da ja ganz nah dran, auch in deiner Forschung. Wie solidarisch ist unsere Gesellschaft denn inzwischen? Also jetzt auch 4 Jahre nach 2015, zu dem Jahr, wo das ja in aller Munde war.
Ja, das, was wir 2015 erlebt haben, das war natürlich eine ganz deutliche Polarisierung der Gesellschaft. Einerseits hatten wir massive rechte Mobilisierung, Hetze und Angriffe gegen Geflüchtete. Andererseits hat aber auch ein großer Teil der Bevölkerung begonnen, aktiv zu werden und sich für Menschen auf Flucht, für Migrantinnen zu engagieren.
Aber das war 2015, und wie ist so 2019? Kann man da so eine Tendenz absehen?
Ja, das mit Sicherheit sind es vielleicht etwas weniger Leute geworden als 2015, aber trotzdem sind auch viele Leute weiter engagiert, und ich glaube, da ist einiges in Bewegung, und das ist ja auch so, dass nicht nur Regierungen eine Verantwortung in der Migrations- und Fluchtpolitik haben, sondern ja auch eigentlich die Bürgerinnen und Bürger selber, die halt, wenn sie sich nicht äußern, Sachen eigentlich auch teilweise implizit mittragen.
Ja, das ist viel Stoff zum Nachdenken. Dank dir, Helge, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Ist doch schon wieder ein spannender Tag heute, während wir hier über die Krankenhauslandschaft in Deutschland, Gesundheitspolitik schnacken und über Migrationspolitik der EU. Da kommt hier kurz vor knapp noch eine Eilmeldung aufs Handy. Ursula von der Leyen kündigt ihren Rücktritt an. Ja, nicht als EU-Kommissionschefin, das will sie ja unbedingt werden, will sich morgen wählen lassen. Aber unabhängig davon, wie das Ganze ausgeht, da will sie eben ihren Posten als Verteidigungsministerin abgeben. Ja, ich würde sagen, da will's eine unbedingt wissen. Und wir haben auf jeden Fall in den nächsten Episoden hier in der Tag noch viel Gesprächsstoff. Ich freue mich drauf. Danke fürs Hören und tschüss.